Sowas. Jetzt. Letzte Worte. Ich weiß nicht, welche ihr kennt. Von Goethe war es, wird gesagt, er habe gesagt, mehr Licht. Was auch immer er danach Welt damit preisgeben wollte, oder? Es war halt finster. Letzte Worte ist ganz spannend. Weiß nicht, ob ihr letzte Worte von Leuten so eine Erinnerung habt, wenn ich überlege, was mir sehr, sehr bis heute nachgeht, sind die letzten Worte meiner Großmutter, die sie zu mir, meinem Bruder, gesagt hat. Da auch zu merken, das hat was wie ein Vermächtnis. Also Vermächtnis heißt ja, das wäre jetzt gut, wenn du es machst. Das ist Vermächtnis. Vermächtnis meint ja nicht das, was dann im Erbe ist. Ja, also was man so sich auszahlen lassen, mit dem man was machen kann. Vermächtnis ist der Auftrag. Wir haben die letzten Wochen heute auch noch mal nachdenken über die letzten Worte Jesu am Kreuz. Die letzten Worte Jesu am Kreuz, das eine: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dort erzählt Jesus, er deutet das, was passiert am Kreuz. Es geht um Vergebung. Ich nehme deine Stelle ein. Ich will dein Stellvertreter sein. Ich möchte, dass Menschen in Vergebung neu beginnen können mit Gott. Warum das Ganze? Jesus sagt an einer Stelle, mich dürstet. Und damit nimmt er hinein den Hunger einer Seele, den Durst, nach dem zu sagen, ich brauche mehr. Den Teil eines Menschen, den jeder versucht irgendwie auszufüllen. Und irgendwann merkt, den Durst stillt es nicht. Wirklich nicht. Egal, was du reinschiebst. In Gedanken oder Drogen oder was auch immer. Ihr sagt, darum mache ich das. Und letzte Woche, für wen dieser kernige Satz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Einer, den wir auf der Abschussliste hätten, der hat es verdient, dort zu hängen. Das war ein Terrorist. Der hat unschuldige Leute umgebracht. Völlig zu Recht zieht er auch ein. Und dann sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Gibt es auch einen völlig anderen Blick auf das, was wir Tod und Ewigkeit nennen, auf Sterben zu sagen, es gibt ein Heimkommen. Und dann die Frage, aber wozu das Ganze? Das ist spannend. Wozu macht Jesus das? Wozu hat Gott sich das ausgedacht, geplant? Kurz nach dem Sündenfall. Ich habe gedacht, werden wir Karfreitag mal drüber nachdenken. Wir feiern an Karfreitag Erfüllung von Versprechen. Karfreitag ist Gottes Einlösen aller seiner Versprechen. Wofür macht Jesus das? Wozu? Wir lesen Johannes 19, Abvers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter, seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Kurzer Ausschnitt wieder. Können wir uns vorstellen, also das letzte Mal, ich habe ab und zu mal ein Video gezeigt, viele Menschen stehen um diese Hinrichtung drumherum, mit ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten. Es gibt die, die lachen und die lästern, die verhöhnen Jesus. Es gibt vielleicht auch die schweigende Mehrheit, wie immer. Und dann sehen wir dort eine Gruppe von vier Personen. Maria, die Mutter Jesu, noch eine Maria, das Wort Schwester muss man an der Stelle nochmal anders nehmen, keine Familie macht Sinn, zwei Kinder gleich zu benennen. Kommst du durcheinander, sage ich dir als Vater. Das wird Chaos. Vermutlich ist es eine Verwandte von Maria. Und dann Maria Magdalena. Und Johannes. Das Spannende, und da werden die Leute sich auch auslassen darüber zu sagen, Jesus, das bleibt nun übrig von deiner Bewegung. 5000 Menschen satt gemacht, 4 sind noch da, 3 Frauen und einer, der ist so ein Halbwüchsiger. Johannes dürfte zu diesem Zeitpunkt nicht viel älter als 17 gewesen sein. Das ist der Rest. Das hast du davon. Kläglicher Haufen Leute. Aber die stehen dort. Und nimm es schon mal von weg. Und eigentlich ist es der Beginn von Gemeinde. Der Beginn von Gemeinde ist eben nicht die tausende Zuhörerschaft der Bergpredigt oder die 5000 Leute, die Jesus satt macht. Sondern der Beginn von Gemeinde sind 3 Frauen und ein Teenager. Damit baut Gott seine weltweite Gemeinde auf. Damit fängt er an. Und das ist ein größerer Trost für manchen Kreis, als würde es so denken. Gar keine Strategie irgendwie. Da stehen einfach 4 Leute rum. Und wenn wir uns die angucken, was geht eigentlich in jemand vor wie Maria? Nochmal Weihnachten. Ob der das nochmal einfällt, dass da ein Engel zu ihr kam und sagte, und der wird sein Volk erlösen von seinen Sünden. Wie mag die sich das vorgestellt haben? Oder die Szenen, als selbst Könige aus Arabien, aus Persien kommen und vor ihrem Sohn niederfallen, als kleines Baby. Und jetzt hängt er dort. Ende aller Träume. Das war's mit der Karriere des Sprösslings. Und vielleicht fallen ja auch Worte ein von Simeon im Tempel, 8 Tage nach der Geburt. Er sagt, du wirst viel Schmerzen erleiden müssen. Ob dir das einfällt? Was geht einem in so einem Moment durch den Kopf, wenn alle Hoffnungen zerbrechen? Das ist der Punkt. Alle Vorstellungen. Und was hatte sie für ein Vertrauen in Jesus? Weiß nicht, ob ihr das so wisst. Gab es eine Sache, da ist Jesus bei einer Hochzeit eingeladen. Wein wird alle. Und dann geht die Maria hin und sagt, Jesus, mach doch mal. Und Jesus weist die Schrift auf, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber so groß war das Vertrauen. Wisst ihr genau, der Jesus, der wird jetzt was machen. Dem kann ich vertrauen. Und jetzt steht sie am Kreuz. Und wie ist das mit dem Vertrauen? Oder da ist Maria Magdalena. Eine der interessantesten Frauen in der Umgebung von Jesus. Lukas beschreibt, Jesus habe 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben. Also die hatte etwas von der befreienden Macht Jesu mitbekommen. Und auch etwas gelernt, dass dort, wo man frei geworden ist von dem Bösen, von Belastungen, dann braucht man eine stärkere Macht, die einen dann beschützen kann. Und dann steht sie vom Kreuz. Und dann fragt sie sich, wer beschützt mich jetzt? Wie soll denn das jetzt weitergehen? Jetzt ist der, dem ich mein Leben anvertraut habe, der ist tot. Der stirbt. Also biblische Überlieferungen sagen, Maria Magdalena wäre auch die Frau gewesen aus Johannes 8. Die Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist, gibt Berichte, nachdem sie eine Hure gewesen sei. Ja, man muss nicht ganz so, das schreibt man Unternehmerin. Und und dann die Frage, Jesus war ihr Schutz. Der hat den anderen gesagt, wer aber unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und jetzt, wie soll denn das weitergehen? Das sind die Tatsachen am Kreuz, in die diese Sätze hineingeschrieben werden. Und dann ist Johannes da. Einer der ersten Jünger, einer von den beiden, die Jesus entdecken, die bei Johannes dem Täufer sind. Und dann erkennen, wie Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, der Welt Sünde trägt. Und die dann mitgehen und sagen, Jesus, wo wohnst du? Wir interessieren uns so dafür. Und ihren Freunden und Geschwistern dann sagen, wir haben den Messias gefunden, wir haben den gefunden, auf den alles hinausläuft. Und der hängt am Kreuz. Das ist die Situation. Eine Situation von zerbrochenen Hoffnungen, von Angst und vielleicht auch von Frust. Dort beginnt diese ganz kurze Szene. Passion bedenken heißt, ich darf mich dem stellen. Ich darf mich dem stellen und sagen, ja, selber meine Frustpunkte, meine Hoffnungslosigkeiten, meine Ängste, und die darf ich nehmen und unters Kreuz mitbringen. Was jetzt passiert, wo Jesus auch deutlich macht, wofür er das macht, hat nur eine Voraussetzung. Das sind Leute und die kommen zum Kreuz. Die kommen genau dorthin, weil nur dort ist das zu erleben. Das Erste, was passiert ist, und als Jesus seine Mutter ansah. Stimmt. Ist euch schon mal aufgefallen, weiß nicht, wie ihr Bibel lest. Ich finde manchmal ganz spannend, die kleinen Sätze, über die wir gerne hinweglesen. Klar, da hat er geguckt. Nein. Also ich mache euch wirklich Mut, nehmt euch mal eine Konkordanz oder ein Programm, wo er einfach nur eingibt und Jesus sah. Oder nur sehen und Jesus eingeben. Er kommt auf fantastische Entdeckungen. Wenn Jesus sieht, ist es der Anfang seines Handelns. Da sieht Jesus einen Kranken mit einer verkrüppelten Hand. Als Jesus ihn ansah, da stach sie ihm in die Nieren, so wollen wir es heute übersetzen. Es drehte ihm die Gedärme um, steht wörtlich dort. Also wenn Jesus sieht, dann nimmt er Anteil. Oder da wird beschrieben, Jesus steigt aus dem Boot, sieht die Menge der Leute und es jammerte ihn. Nochmal genau das Gleiche, weil sie waren wie eine Herde ohne Hirten. Jesus sieht genau das, was die Leute bewegt, was ihnen fehlt. Jesus sieht hindurch, mitten ins Herz hinein. Und das am Kreuz. Genau das Gleiche. Und als Jesus seine Mutter sah, als Jesus die Gruppe von Leuten sah, wir können noch einige Beispiele aufzählen, aber mach das mal jetzt diese Woche, wenn du nur das liest. Was passiert, wenn Jesus sieht? Dann sieht Jesus mich. Dann sieht Jesus Menschen, wie sie sind und die Situation, in der sie sind. Und das ist Karfreitag. Das ist Gottes Erbarmen. Wenn wir den Wochenspruch gehört haben, also hat Gott die Welt geliebt. Genau das ist diese Liebe, dieser Blick, der jeden trifft, der unterm Kreuz steht, der zu Jesus kommt und sagt, ich will es auch nicht mehr weiter. Genau dieser Blick ist es. Jesus sieht mich. Und was sieht er dort? Vielleicht das, was er eben nicht sieht. Den Jüngerkreis. So beeindruckend, oder? 12 gestandene Männer. Die einen wollten gern Feuer vom Himmel regnen lassen. Der andere wollte für Jesus kämpfen mit dem Schwert, hat er auch irgendwie gemacht, ist nicht so gut gegangen. Und die rennen alle weg. Ja, angefangen bei Judas, in dem irgendetwas passiert, wo man sagt, was ist mit dem los? Irgendwas ist in dem Judas passiert in den 3 Jahren. Fasziniert mich immer wieder, wenn ich die Bibelstellen lese von Judas. Warum macht er das? Der hat genauso Berufung erlebt. Der hat erlebt, dass die Dämonen im Namen Jesus weichen. Der war dabei, als die 12 ausgesandt werden. Der hat erlebt, wie Menschen lebendig geworden sind, wie Jesus Tote auferweckt hat. Was in dem passiert? Wir wissen es nicht, wir können vermuten. Aber eins sieht Jesus, eben die, die er nicht sieht. Weil die sind alle auseinander und eine Gemeinschaft ist zerbrochen. das ist auf den Punkt gebracht, dieses eine, eine zerbrochene Gemeinschaft, zerbrochene Beziehung. Jesus sieht mitten hinein in die Normalität dieser Welt. Kaputte Beziehungen, kaputte Gemeinschaften. Das ist nichts Neues. Für keinen von uns, nicht zu dieser Zeit. Das beging ja kurz nach dem Sündenfall. Adam, ich muss immer schmunzeln, wenn es geht über das Frauen- und Männerbild und ne, dann Haupt und so. Ne. Ja, da sollte Haupt sein, der kluge Adam. Was hat er gemacht? Er hätte sagen sollen, nee, Eva, machen wir jetzt, nee. Erstmal später. Ich habe noch was Besseres. Kotelett, ach nee, das war, die hatten nur vegetarische Kost. Und was passiert aus diesem Fehlverhalten heraus? Die Frau, die du mir gegeben hast, die völlige Distanz. Das ist das Problem, zerbrochene Beziehung. In der nächsten Generation kommt es zu Mord und Totschlag. Und es pflanzt sich fort. Ne? Das Alte Testament ist stellenweise nur eine Beschreibung von zerbrochenen Gemeinschaften und zerbrochenen Beziehungen bis hinein in die Familie. Also das erste Buch Mose. Woran zerbrechen eigentlich Beziehungen? Haben wir versucht, so die drei meisten oder zu sehen. Also woran zerbrechen Beziehungen zwischen Menschen? Vielleicht im Kleinmachen? Dem anderen etwas schuldig bleiben? Das ist ein Grund, ne? Ich bleibe dem anderen etwas schuldig. Oder ich hau drauf. Oder Gemeinschaften zerbrechen. Auch dort, wo beide immer nur in die gleiche Richtung gucken. Wird es irgendwann da gehen, dass auseinandergeht. Gemeinschaften, Beziehungen sind immer gefährdet in dieser Welt. Immer. Die Kirche genauso. Und sag das mal so offen. Meine, genau das ist ein Problem, mit dem Gemeinde Jesu im Moment kämpfen muss. Wie können wir über Situationen, wo wir einander nicht sehen, Gemeinschaft, Beziehung erhalten? Weil das, was hier ist, ne? Das sind Leute, die keinen Kontakt haben miteinander und dann baut sich zwischen ihnen eine Mauer auf und die fängt innerlich an, schon im Denken, wie denkt der andere über mich? Ganz gefährliche Gedanken. Ja? Was denke ich, was der andere über mich denkt? Und dann baue ich mein Feindbild auf, weil ich nur noch interpretiere, ich höre ihm nicht mehr zu. Und damit werde ich schuldig. Gemeinschaften, Beziehungen zu brechen an mir selber. Ein drittes, vielleicht das, was das meiste ist, Gemeinschaft, Beziehungen zu brechen durch Gleichgültigkeit. Irgendwie ist der andere dann weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist das Normale, wie es in dieser Welt funktioniert. Jesus sieht zerbrochene Gemeinschaften. Anders kann man sich den Satz von Jesus nicht erklären. Jesus spricht zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Er verweist die beiden jetzt aneinander. Und aus der Anrede, das muss man sagen, also er redet seine Mutter an und sagt, das ist dein Sohn. Und das sagt nochmal jemand zu mir, ich habe mich immer gefragt, was will denn der mit zwei Müttern? Eine ist doch schon manchmal zu viel. Ne? Nee, es geht hier um was ganz anderes. Jesus baut Gemeinde. Und zwar mit dem Konzept Familie. Das zieht sich an Karfreitag und Ostern durch. Hier durch die Anrede. Er stiftet zwischen zwei eigentlich wildfremden Menschen die ähnlichste Beziehung, die wir kennen, nämlich die Beziehung der Familie. Wir haben diese Woche Bibelstunden gehalten, weiß nicht, wo ihr EC oder Pluskreis, was ihr gemacht habt, über das Abendmahl. Das Spannende, das beginnt schon dort, dass Jesus Gemeinde aufbaut auf dem Konzept Familie. Das Pessachmahl, aus dem das Abendmahl herauskommt, ist eine Familienfeier. Die entscheidenden Worte bei dieser Feier, kann man jetzt nicht ausholen, ja, spricht der Hausvater, nicht der Priester im Tempel, sondern der Hausvater. Die Fragen stellt das jüngste Kind. Und Jesus lädt seine Jünger sozusagen zur Familienfeier. Das heißt, Gemeinde wird auf dem Konzept Familie gebaut. Deshalb auch, ja, für uns alles ein bisschen fremd. Ja, also ich weiß noch, ich komme aus einer Zeit, die ist schon lange vorbei, da haben sich Menschen als Christen noch mit Schwestern und Brüdern angeredet. Ne? Manchmal nicht immer so, einmal gehört im Landeskirchen, am Bruderoberlandeskirchenrat, da hört es bei mir dann auch auf. Aber das Konzept ist genau, wir sind einander gegeben zu Geschwistern. Geschwister heißt ja nicht problemlos, ne? Also nicht idealisieren. Ich habe einen Bruder und 4 Kinder, ich weiß, was Geschwister bedeuten. Aber diese enge Beziehung, das Konzept Familie, Paulus nimmt das nochmal auf, Epheser 2. Das ist Hoffnung für alle, das sagt er als Familie Gottes. Bei Luther steht dort Gottes Hausgenossen. Die Hausgenossen sind nichts anderes als Familie. Es ist der Ort, an dem es Unterstützung gibt, ohne bezahlen zu müssen. Es ist der Ort, wo es um eine Zusammengehörigkeit geht, die ich nicht immer neu erringen muss. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Geschwister sind Schicksal. Ja, ich habe meinen Bruder. Ich habe Geschwister. In diese Zusammengehörigkeit bin ich hineingeboren. Das muss ich nicht immer wieder erkämpfen, dass das ist. Ich muss mich nicht irgendwie benehmen, dass ich der Bruder meines Bruders bin. Er wäre manchmal froh. Das ist das, was mir Halt gibt. Es ist am Ende die Kernkraft, auch die Kernkraft einer Gesellschaft. Pestalozzi noch gesagt, ne? Also was im Land soll gelten, das muss in der Familie beginnen. Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft. Willst du eine Gesellschaft zerstören, dann zerstöre Familien. Also in der Pädagogik wusste man das mal bis vor 100 Jahren. Weil es der Ort ist, an dem ich sein darf, der ich bin. Die kennen mich ohnehin, die wissen, wie ich aussehe, wenn ich noch nicht geduscht habe. Und dass ich früh nicht gut drauf bin. Die kennen mich. Und halten trotzdem zu mir, weil wir so zusammengestellt sind. Und auf dieses Konzept geht Jesus und sagt, das will ich als Gemeinde bauen. Mutter, das ist dein Sohn. Sohn, das ist deine Mutter. Jesus sagt, wozu denn? Damit es Beziehungen in dieser Welt wieder gelingen können. Wie geht das? Wie entsteht diese Gemeinschaft? Das erste ist, indem Menschen zum Kreuz kommen. Ich mache das nochmal, weil, ja, also das eine, was ihr beobachten müsst, ist der Abstand und der andere ist der Abstand. Lup. Das ist Physik. Man funktioniert genauso in Beziehungen. Je näher wir Jesus kommen, umso näher kommen wir einander. Das ist das Geheimnis von Gemeinde. Gemeinde kannst du nicht organisieren oder nur oberflächlich. Das Entscheidende passiert, dort wo Menschen hin zum Kreuz kommen, dort wo Menschen sagen, Jesus, ich brauche dich als den Herrn und Heiland meines Lebens. Dort komme ich unweigerlich mit anderen Menschen in Kontakt, die ich mir nie rausgesucht hätte. Na, euch schon. Gemeinde funktioniert, weil Menschen eine Beziehung zu Jesus haben, weil er ihr Herr wird, weil Gott ihr Vater ist. Deswegen werden sie einander Geschwister. Nichts anderes. Und das ist das, was stärkt, dass wir in Jesus eins sind. Dort werden wir zu einer Einheit. dort passiert, dass es um uns einen Kreis schließt. Das ist einer. Wir kommen zu Jesus, haben Geschwister. Wie können Beziehungen funktionieren, ohne dass sie ständig wieder neu zerbrechen? Durch das, was am Kreuz passiert, durch Vergebung. Indem ich Vergebung annehme und weitergebe. Das ist Gottes Antwort auf zerbrochene Beziehungen in dieser Welt. Nochmal vom Anfang des Sündenfalls. Und Menschen leiden darunter seit Urzeiten, wenn sie einander verletzen, einander links liegen lassen, einander vorbeigehen. Gemeinschaft entsteht auch da nur durch Vergebung. Gott bringt am Kreuz alle meine Beziehungen in Ordnung. Die Beziehung zu mir selbst, zu dem Durst meines Lebens. Die Beziehung zu ihm und auch die Beziehung zu den anderen. Indem ich diese Vergebung weitergebe. Wer die Vergebung nicht weitergibt, der betrügt sich um echte, tiefe Beziehungen. Dort, wo ich Schuld des anderen festhalte, werde ich keine Hände haben, um mein Leben zu gestalten. Also von uns hat jetzt Kirner direkt ein Haus gebaut. Ich gucke nochmal. Nee, schade. Hätte es euch gegönnt. Ja, Haus bauen heißt immer auch Kredit aufnehmen. Ne? Und da gibt es das lockere Sprichwort. Da hat die Bank die Hand auf dem Haus. Wissen wir, das kennt? Ja, klar, die hat es bezahlt, die will das auch wieder haben, das Geld. Oder halt dann dein Haus. Die Bank hat ihre Hand auf dem Haus. Genau dieses Bild. Immer wenn Leute an mir schuldig werden, passiert das doch. Dann kommt das doch in mir hoch. Und dann halte ich das fest. Und dann habe ich mit meinen Händen den anderen innerlich so sehr fest, dass ich keine Hand mehr frei habe, um im Leben gestalten zu können. Das ist lange so gegangen. Bis wir aus 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 1 und 2, dort steht, dort nimmt Johannes das auf und sagt, ne, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und bringt den einen kleinen Nachsatz. Nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. In genau so einer Situation habe ich das mal begriffen. Dass Jesus für die Schuld dessen gestorben ist, der an mir schuldig geworden ist. Damit meine Hände frei werden. Dass ich ihm auch diese Schuld ans Kreuz gebe. Und dann können Beziehungen wieder neu starten. Das ist nicht alles einfach. Da ist emotional manchmal viel zu leisten. Nicht einfach alles wieder gut, aber da ist die Basis wieder da, dass man einander begegnen kann, dort, wo vergeben worden ist. Gemeinschaft entsteht dort, wo Gott uns zueinander ordnet, weil wir zu Jesus kommen und weil er Vergebung schenkt. Und der letzte Satz in diesem Text, und von dieser Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Jesus beauftragt und es fordert Gehorsam. Dietrich Bonhoeffer, nur der Glaubende gehorcht und nur der Gehorsame glaubt. Das ist der Prüfstein für alles, was wir mit Glauben meinen. Ist mein Glaube so weit, dass ich sage, ich vertraue Jesus so sehr, dass ich das tue, was er sagt. Im Vertrauen auf ihn gehe ich den Schritt. Und das passiert vor allen Dingen beim Annehmen voneinander. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das ist die Aufgabe, die sich daraus ergibt, aus diesem Zuspruch, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr neue Beziehungen habt, als Familie, dass diese Welt anders wird. Und ein Zuspruch aus Vergebung. Mir ist diese Woche beim Vorbereiten noch was aufgefallen, das muss ich zum letzten Mal erzählen. Thema Vergeben. War schon interessant, dass sich in dieser Woche etwas Ereignis hat, was in der deutschen Geschichte so noch nie gegeben hat. Und jetzt meine ich nicht ein krisenhaftes Management, sondern dass der Regierungschef dieses Landes vor sein Volk tritt und um Verzeihung bittet. Sich an mir einzuordnen, oh, das war nur gespielt und sowas alles dann gibt. Aber für einen Moment war dieses Land still. Warum? Weil Leute sich danach sehnen, dass vergeben werden kann. Dass irgendwo jemand das zugibt. Seine unwahrscheinliche Sehnsucht nach Vergebung ringsherum in diesem Land, in dieser Welt da. Und wir Christen sind die Einzigen, die das Konzept haben, die Möglichkeit haben, Menschen zu sagen, so kann es funktionieren. Nicht, du musst zurückstecken, sondern da hat einer zurückgesteckt, dort am Kreuz. Der ist dafür gestorben. Und der macht jetzt alle Beziehungen neu, indem er Menschen zueinander stellt. Das ist die Möglichkeit. Wozu macht Jesus das? Damit diese Welt neu wird. Hier schon und dann vor seinem Thron, wenn er wiederkommt, ganz neu. Ich wünsche euch so eine schöne Karwoche, wo ihr darüber nachdenkt. Wozu macht Jesus das? Das will er in meinem Leben erneuern. Ich möchte gern mit euch beten. Herr Jesus Christus, und da wollen wir dir Danke sagen, dass du neu machst. Und du fängst in und bei uns an. Ach Jesus, wir brauchen das so sehr. Danke, dass du uns zueinander ordnest, dass du uns miteinander beauftragst, so deine Kinder sein dürfen und damit auch Geschwister zueinander. Jesus, möchte dich bitten, dass die Botschaft von der Vergebung, die du am Kreuz schenkst, dass sie gerade in dieser Woche auf so viele sehnsüchtige Herzen trifft, dass Menschen das entdecken. Neuanfang ist möglich, weil du vergibst. Jesus, wenn es dein Wille ist, gebrauch du uns in dieser Woche dazu, Menschen davon zu erzählen. Amen.